Frage an euch, was ist eine Sternstunde? Das hat bestimmt schon jeder gehört, dieses Wort, aber was ist das? Was ganz Besonderes? Jawohl, richtig, ja. 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 Habt ihr das gehört? Also, wenn Daimler ein neues Modell rausbringt, dann ist es eine Sternstunde. Also, Stern, auf den ich schaue. Okay. Ja. Also, besonders bekannt wurde dieser Begriff Sternstunde durch Stefan Zweigs bekanntestes Buch Sternstunden der Menschheit von 1927. Dieser Begriff ist noch nicht so alt, 1927, und da schreibt er im Vorwort Folgendes über eine Sternstunde. Solche dramatisch geballten, solche schicksalsträchtigen Stunden, in denen eine zeitüberdauernde Entscheidung auf ein einziges Datum, eine einzige Stunde und oft nur eine Minute zusammengedrängt ist, sind selten im Leben eines Einzelnen und selten im Lauf der Geschichte. Also kann das nicht das neue Mercedes-Modell sein, weil das ist sehr häufig inzwischen. Ich habe sie so genannt, schreibt er, weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen. Ich habe sie so genannt, weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen. Also Sternstunden ist nicht irgendeine Stunde, sondern das sind ganz besondere Augenblicke. Und es sind Augenblicke, die hindurchleuchten in die Ewigkeit, die nicht einfach vergänglich sind, die man nicht einfach vom Tisch wischt, die man nicht einfach mal vergisst, sondern das sind Punkte, an die man sich sehr gerne erinnert und die etwas bedeuten für ein ganzes Leben und darüber hinaus. Sternstunden der Menschheit, Sternstunden einer Gemeinde, vielleicht auch Sternstunden für dich persönlich. Ich möchte mit euch heute aus dem Leben von Elia einige Sternstunden anschauen, denn da gab es viele. Elia ist ein äußerst seltener und auch herausragender Prophet in der Bibel. Er ist eigentlich der Prophet, der große Prophet Elia, über den man auch viel kennt, auch vom Kindergottesdienst. Viele Geschichten sind bekannt und deshalb will ich drüber fliegen heute über sein Leben mit euch, zumindest über einige Sternstunden. Wir finden die Geschichte von Elia im ersten Buch der Könige in Kapitel 17, 18 und 19. Das ist so die Highlights seines Lebens, da sind sie in diesen Kapiteln zusammengefasst. Und da heißt es, Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu König Ahab, so wahr Jahwe, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. So begegnet uns Elia zum allerersten Mal in der Bibel. Ein Prophet. Und Gott schickt ihn zum König Ahab, ein äußerst gottloser König, der auch noch die falsche Frau geheiratet hat und dann den falschen Göttern hinterhergelaufen ist. Und weil alles total gottlos ist, nicht nur der König, auch das ganze Volk, alle, hat Gott eine einzige Botschaft. Und die Botschaft, die er hatte, ist, Elia, geh hin, sag dem König, ab jetzt keinen einzigen Tropfen Regen mehr. Und zwar so lange, bis ich es sage. Wir hier in Deutschland können uns das nicht gut vorstellen, was das bedeutet. Ich kann mich an einen Sommer erinnern, wo es sehr wenig geregnet hat. Das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Und wo man gemerkt hat, dass um die Bäume herum das Gras verdorrte, weil die Bäume das Wasser aufgesogen haben, dass es richtig trocken wurde. Aber das war auch schon alles. Es gibt Länder, die machen das zurzeit immer noch durch. Da gibt es Wüste, da gibt es sehr lange keinen Regen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie lange es keinen Regen braucht, damit dann gar nichts mehr wächst. Hier in Israel waren es 3 Jahre. 3 Jahre, kein einziger Tropfen. Und auch kein Tau. Also nicht einmal über Nacht hat es etwas Feuchtes gegeben, damit der spärliche Graswuchs noch irgendwie etwas ziehen kann. Da ist wirklich, und das kann ich euch mit Gewissheit sagen, alles kaputt gegangen. Es war so schlimm, dass der König selber, dieser Ahab, einen Diener genommen hat und dass sie durch das Land gestreift sind, um zu suchen, ob sie noch irgendwo etwas Grün finden, etwas Wasser finden, damit ihre Pferde nicht alle verdursten. Die Pferde des Königs. So schlimm war das. Da gab es nichts mehr. Da wuchs nichts mehr. Weshalb? Weil Menschen so gottlos waren. Darauf kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und aus dem Bach kannst du trinken. Gott spricht hier zu diesem Elia. Und das ist ganz sicher eine Sternstunde. Ich weiß nicht, wie oft Gott zu dir so persönlich und direkt gesprochen hat, noch dazu so etwas. Geh an den Bach, da kannst du trinken, da kannst du essen, ich werde dich versorgen. Elia war lange an diesem Bach. Und ich weiß nicht, was man den lieben langen Tag tut, wenn man einfach nur am Bach wohnt. Ob er da Bücher verfasst hat, einen Film verfilmt hat oder hat er Leute besucht? Nein, da gab es ja keine Leute, das war da ziemlich in der Wüste da. Was macht man da? Tag ein, Tag aus. Essen und trinken und schlafen und... Elia, er tut, was Gott ihm sagt. Wieder spricht Gott zu ihm. Elia gehorchte dem Wort Jahwes und ging auf die andere Jordanseite und hielt sich, Moment, ich muss wieder zurück, und hielt sich im Tal des Krit auf. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch. Wasser bekam er aus dem Bach. Einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Da kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Elia wird weitergeschickt, nicht mehr an den Bach da, halb in der Wüste, sondern inzwischen an die andere Seite, zum Mittelmeer hin, und zwar zu den Feinden. Und dazu noch zu einer Frau. Und zwar zu einer Frau und einem Sohn, die auch nichts mehr hatten. Wir lesen in der Bibel, dass die beiden rausgegangen sind, Holz zu sammeln, um noch ein letztes Feuer zu machen, um den letzten Rest von Mehl und Öl, den sie noch hatten, zusammenzukratzen, ein Brot zu backen und dann zu essen und zu sterben. Das war ihr Vorhaben. Da war Ende, da ging nichts mehr. So schlimm war das. Ich fand das Bild sehr gut, weil man sieht, da wächst nichts mehr. Da ist nur Wüste, nur Staub, nur da gibt es nichts mehr. Da gibt es auch keine Hoffnung mehr. Die einzige Hoffnung ist, dass man einigermaßen einen gnädigen Tod stirbt. Das ist die Hoffnung von Hungersnot. Eine ganz, ganz grausame Geschichte, Hungersnot. Aber Gott hatte das anders vorgehabt. Er hat Elia genau dahin geschickt, in diese hoffnungslose Situation. Und Gott, er macht, dass das Mehl im Topf, das Öl im Krug nie aufhören. Die können backen und essen, trinken wahrscheinlich und sie sind versorgt. Und um sie herum, da sieht es nicht so gut aus. Elia, bestimmt auch eine Sternstunde für ihn. Ich weiß nicht, was man im Haus von so einer Witwe tut, den ganzen lieben langen Tag. Da gibt es ja auch nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob er dann immer spazieren gegangen ist und sich die tolle, verdorrte Landschaft angeguckt hat. Was macht man da? Ja, Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, in so einer Dürre. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Wir können es nur vermuten. Aber es geschieht noch etwas. Der Sohn dieser Witwe stirbt. Und dann betet Elia zu Gott. Und er sagt, Jahwe, mein Gott. Er ruft quasi Elia, denn Elia heißt, Jahwe ist mein Gott. El, Gott, Ja, Jahwe, Elia. Jahwe ist mein Gott. Mein Gott, Jahwe, mein Gott. Lass doch das Leben dieses Kindes wiederkommen. Und eine Sternstunde. Jahwe hörte auf Elia und gab dem Kind das Leben zurück. Es wurde wieder lebendig. Was für eine Geschichte. Bei so etwas wünschte ich mir, ich wäre dabei gewesen. Ja, vorher, beim Ahab nicht. Auch in der Wüste nicht. Aber da, das ist doch was Tolles. Das war wirklich eine Sternstunde. Ich nehme an, dass Elia sowas nicht vergessen hat. Und das Interessante ist ja, diese Geschichte, die wurde bis heute nicht vergessen. Heute Morgen im Gottesdienst ist sie wieder dran. Und wir alle können davon etwas lernen für uns. Eine Sternstunde im Leben von Elia, aber auch eine Sternstunde für die gesamte Christenheit, für die gesamte Menschheit. Jahwe, mein Gott. Viele Tage später, im dritten Jahr der Hungersnot, kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh jetzt und zeig dich Ahab. Ich werde dem Land wieder Regen geben. Wieder muss Elia zu Ahab gehen, zu diesem König. Und dieser König hat inzwischen allen Bescheid geben lassen. Auch den Königen ringsherum, bei den Philistern, bei den Sidoniern, bei den Amalekitern, überall. Hat gesagt, wenn ihr mir den Elia bringen könnt, das gibt eine fette Belohnung. Den werde ich im Kopf kürzer machen. Das ist der Allerschlimmste und den will ich haben. Das ist mein größter Feind und deshalb regnet es nicht bei uns. Auf Elia war ein Kopfgeld ausgesetzt. Und jeder konnte ihn verraten. Ich weiß nicht, ob das eine schöne Lebenssituation ist, wenn du weißt, alle Welt sucht dich, du bist zum Abschuss abgegeben, überall steht dein Name, dein Bild. Und dann sagt Gott, Elia, geh zu Ahab und sag ihm, es wird wieder Regen geben. Und dieser Elia ist für mich ein erstaunlicher Mann. Ich habe den Eindruck, zumindest bisher, dass dieser Elia überhaupt keine Angst hat. Der tut alles, was Gott sagt, einfach so. Egal, was es kostet. Egal, wo es hinführt. Der hat irgendwie überhaupt keine Skrupel, kein gar nichts. Der denkt auch nicht nach, der macht einfach. Es gibt nicht viele solcher Menschen, die so einen Mut haben. Bei Elia sehen wir diesen Mut, zumindest hier am Anfang. Und dann kommt der Showdown in der Wüste. Dann trat Elia vor das Volk, als alle versammelt waren, an den Berg Karmel und sagte, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Er sagt nicht, wie lange seid ihr gottlos? Er sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ihr feiert Gottesdienst und feiert auch andere Sachen. Ihr habt so ein bisschen mit Frömmigkeit und auch ein bisschen mit weniger fromm sein. Er sagt nicht, ihr habt Gott vergessen. Er sagt, ihr versucht irgendwie alles mitzunehmen im Leben, was geht. Sowohl Gott und die Bibel und Christsein als auch alles andere. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und dann kommt dieser Satz, diese Frage. Er sagt, wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn Baal es ist, dann folgt nur ihm. Also entscheidet euch. Entscheidet euch doch endlich. Und jetzt kommt ein äußerst schicksalsträchtiger Satz. Das heißt ganz einfach lapidar hier, aber das Volk zeigte keine Reaktion. Aber das Volk zeigte keine Reaktion. Die haben nicht mal Hü, nicht mal Hott geschrieben. Gar nichts. Die haben es einfach gehört, die haben es, wie man so schon sagt, hier rein und hier raus. Der ist einfach abgeprallt. Das hat keine Bedeutung gehabt für sie. Es hat keinen gejuckt. Es hat keinen auf die Barrikaden gebracht. Da hat keiner eine Demo gemacht und gesagt, den Elia wollen wir weghaben. Oder es war ihnen einfach egal. Keine Reaktion. Ihr merkt, ich verkürze die Geschichte, aber ich greife die Höhepunkte, die Sternstunden heraus. Da kam Feuer Jahwes herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde und leckte auch das Wasser im Graben auf. Wer hat Feuer geschickt vom Himmel? Baal? Nein. Es gibt überhaupt keinen anderen Gott, der Feuer vom Himmel schicken kann. Es gibt nur einen Gott, der das kann. Und das ist Jahwe. Und er hat es hier getan. Und wie? Das hat nicht einfach nur das Opfertier verbrannt oben. Es hat auch das Holz verbrannt. Na klar, das brennt ja auch. Es hat auch die Steine verbrannt. Nein, die brennen nicht. Es hat sogar das Wasser aufgeschlürft. Das macht Feuer normalerweise auch nicht. Also Gott hat äußerst eindrücklich gesagt, ich bin's. Und ich kann's. Und ich tu's. Und was ist mit euch? Auf welcher Seite hinkt ihr noch? Immer noch auf beiden Seiten? Wollt ihr euch nicht entscheiden? Für rechts oder für links? Eine Sternstunde für das Volk Israel. Und wir lesen nachher, dass sie sagen, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Und das war's. Nichts mehr. Da beugt keiner seine Knie und tut Buße über sein Leben, da kehrt keiner um, das war's. Da findet keine Massenbekehrung statt, keine Erweckung, da entsteht keine große Gemeinde, gar nichts. Obwohl Gott Feuer geschickt hat. Stellt euch vor, Gott würde heute hier Feuer vom Himmel schicken. Was tun wir dann? Ich vermute, dass es den allermeisten so geht wie damals den Israeliten. Wir gehen halt heim nachher und sagen, wow, heute war der Gottesdienst super. Da kam sogar Feuer. Aber was hat das mit mir zu tun? Was hat es denn mit dir zu tun, dass Gott Feuer vom Himmel schicken muss? Wisst ihr, wir sind manchmal als Menschen wirklich, ich sage es mal ganz ehrlich, dumm. Wir sind einfach dumm. Wir sehen Gott wirken, wir sehen, Gott hat es gemacht und das war's. So war das Volk damals zumindest. Elia, da kam die Kraft Jahwes über Elia. Er band sein Obergewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Das sind zwischen 20 und 40 Kilometer. Und Elia war wahrscheinlich kein junger Mann mehr. Und er ist das im Dauerlauf gelaufen vor einem Pferdewagen her. Denn er hatte dem Ahab vorher gesagt, Ahab, lass anspannen und beeil dich. Denn es kommt ein gewaltiger Regen. Also gib den Pferden die Sporen, ja. Lass die rennen. Das wird jetzt heftig. Und dann heißt es, die Kraft Gottes kam über Elia. Und er rennt einfach vor dem Ahab her. Er zeigt damit, Ahab, ich bin dein Diener. Ich will dir helfen. Gott will dir helfen. Er macht dir den Weg. Das Ergebnis von dieser Geschichte war, dass Isabel, die Frau Ahabs, diese äußerst gottlose Königin, dass sie den Elia erst recht umbringen will. Und Elia, auf dem die Kraft Gottes war, der so gerannt ist, er kommt an den Tiefpunkt seines Lebens. Da, wo auch mancher von uns vielleicht schon war, vielleicht noch hinkommen muss. Er kommt an einen Punkt, wo er sagt, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und jetzt reicht's. Dieser Mann, der so ein mutiger Mensch ist, wie ich ihn von der Bibel her kaum einen zweiten kenne, auf einmal ist er völlig am Ende. Völlig, komplett kaputt. Psychofall, ab in die Kiste. So kann das gehen. Da packte Elia die Angst. Und er lief um sein Leben. Er ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Eine Sternstunde? Nicht so, wie wir sie uns vorstellen oder wünschen. Aber eine absolute Sternstunde. In der Bibel und selbst bis heute für uns Christen. Was können wir von dieser Situation von Elia alles lernen? Generationen von christlichen Seelsorgern und Beratern, Psychologen haben von diesem Elia gelernt. Von dieser Situation, wo Elia drinsteckte. Erstmal, was ist das überhaupt? Zweitens, was tut man dann oder was tut Gott? Ja, was ist überhaupt eine Hilfe in so einem Fall? Wie kann man so einem Menschen überhaupt Mut machen? Halt ihm einen langen Vortrag, 3 Stunden Predigt, dann wird er gesund. Ah. Nein, es geht so weiter. Doch der Engel Jahwes kam und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er. Du hast einen weiten Weg vor dir. Und das passiert zweimal. Und Elia, er steht auf, er isst und er trinkt und schläft wieder. Und er steht auf und isst und trinkt und schläft wieder. Es ist der erste Schritt, den Gott mit diesem Elia geht, um ihn da rauszuholen, aus seinem Selbstmitleid, aus seiner völligen verschobenen Sicht der Realität. Und dann heißt es, da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Das war nicht nur 20 Kilometer Dauerlauf vor der königlichen Kutsche. Das waren 40 Tage und Nächte durch die Wüste. Ohne Oase wahrscheinlich. Bis an den Berg Gottes, den Horeb. Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Plötzlich kam das Wort Jahwes zu ihm. Was machst du hier, Elia? Gott hätte ja sagen können, Elia, ich weiß, was du hier machst. Ja, das macht man auch gerne, wenn man andere Leute berät. Nein, dann sagt man, ich weiß schon Bescheid über dich. Nein, Gott fragt Elia. Er sagt, Elia, was machst du hier eigentlich? Und zweimal jammert Elia Gott die Ohren voll. Und er sagt, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Was für eine Lüge. Aber er glaubt sie. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Und das stimmt. So denkt Elia über sich und über die Situation in Israel. Ich allein, und wenn sie mich umbringen, dann ist gar keiner mehr da. Gott, du bist am Ende. Dein Programm mit dieser Welt ist am Ende. Gemeinde, der Traum ist gestorben. Das ist die Situation, wo Elia sich befindet. Und Elia sagt, Gott, und mit mir brauchst du nicht weitermachen. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Es macht gar keinen Sinn. Ich nehme an, dass sich schon manch ein Mensch an diesem Punkt seines Lebens befunden hat und auch manch ein Gemeindeleiter, der gesagt hat, vor dir, Karren, lasse ich mich nicht mehr spannen. Das macht keinen Sinn. Wenn du Gott nicht hilfst, nicht eingreifst und ich bin nur allein, ich bin ganz allein. Alle anderen zählen quasi nicht. Und ich bin's und was soll ich denn? Kann doch nichts. Es gibt auch Menschen, die sich sehr allein fühlen, wenn der Bär um sie rumtobt. Elia, er fühlt sich hier total allein gelassen, auch von Gott im Stich gelassen. Auch von Gott im Stich gelassen. So empfindet er. Es stimmt natürlich nicht, aber so empfindet er. Da sagte Jahwe, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe, also im Prinzip ich, sagt er dann, ich Gott, wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde. Aber Jahwe war auch nicht in dem Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Doch Jahwe war nicht in dem Feuer. Hätte man ja vermuten können, oder? Nach dem Feuer, das vom Himmel fiel, nicht wahr, auf das Brandopfer. Und der Feuersäule der Israeliten früher und so weiter. Ist Gott nicht auch im Feuer? Hier, nein, Jahwe ist nicht im Feuer. Nach dem Feuer, der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Manche Bibelübersetzungen übersetzen ein leises Wehen, aber es war nur der Hauch, der Ton, es war quasi wie gar nichts. Total still, wie. Und da ist Gott. Und da ist Gott. Gott hat dem Elia keine Antwort gegeben. Elia darum und überhaupt und so weiter. Er hat gesagt, Elia, ich gebe dir ein paar neue Aufgaben. Elia, geh mal und mach. Und ganz zum Schluss seiner Rede sagt Gott zu Elia noch, und Elia, übrigens, Elia, ich wollte dir sagen, es gibt noch 7000 andere Menschen in Israel, die sich auch nicht vor Baal gebeugt haben, die nicht die Götzenbilder anbeten, die sie nicht geküsst haben, sondern die mir, dem Herrn, treu geblieben sind. 7000! Wo sind sie alle? Waren die nicht auch vorher am Berg Karmel? Haben die sich nicht geoutet und mal Farbe bekannt? Mussten die sich denn so verstecken und konnten sie nicht mal zu Elia stehen? Konnten die 7000 dem Elia nicht mal helfen, als es ihm so schlecht ging? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Aber wir haben bis heute eine unwahrscheinlich faszinierende Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und die Frage, die sich mir stellt, auch bei dem Leben von dem Elia, der einige Sachen noch mehr erlebt hat, da ist auch noch öfter Feuer vom Himmel gefallen, nicht nur an dem Karmel. Aber die Frage, die sich mir stellt beim Elia ist, was lerne ich von Elias Sternstunde? Und es gibt viele verschiedene Dinge, die wir lernen können, aber drei möchte ich herausgreifen. Eine erste Lektion, die ich von Elia lernen kann, ist, du bist nicht allein. Elia, du bist nicht allein. Vera, du bist nicht allein. Und Rudi, du auch nicht. Svea, du erst recht nicht. Ja? Du bist nicht allein. Auch wenn du dich alleine fühlst, auch wenn du dich so fühlst, auch wenn du denkst, du wärst allein, aber vor Gottes Augen bist du nicht alleine. Nie. Nie. Und Elia hat oft Situationen gehabt, wo er so lange Zeit an diesem Bach war, so lange Zeit bei dieser Witwe war. Und er hätte eigentlich allen Grund gehabt, sich einsam und allein zu fühlen. Da tut sich nichts mehr. Das geht einfach die Zeit ins Land und es tut sich nichts. Und er, der Einzige, der übrig geblieben ist und alle anderen gegen ihn. Aber die Antwort Gottes, Elia, du bist nicht allein. Und wir haben gehört auch von Markus vorhin bei dem Abendmahl, dass Gott ein gnädiger Gott ist, ein barmherziger Gott. Ein Gott, der sich zu uns herunterneigt, der uns haben möchte. Dem ist es nicht egal. Und der Elia war ihm nicht egal. Er war ihm so nicht egal, dass er dem Elia gesagt hat, Elia, ich zeig mich dir. Normalerweise fällt ein Mensch tot um, wenn Gott von Angesicht zu Angesicht in Erscheinung tritt. Gott, der Vater, der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, das sagt uns die Bibel, dass kein Mensch Gott anschauen kann, weil wir Sünder sind. Deshalb geht das nicht. Aber hier, als Elia vor dieser Felsenhöhle steht und dann seinen Mantel nimmt und sein Gesicht verdeckt, damit er eben nicht tot umfällt, und Gott zeigt sich ihm in diesem ganz leisen Hauch. Und er spricht mit ihm. Und wie oft hat er schon mit Elia gesprochen? Aber das hat dem Elia nicht gereicht. Er wollte Gott auch sehen. Und Gott hat sich ihm zu erkennen gegeben. Er sagt, ich komme vorbei, ich persönlich. Und dann wirst du mich erleben. Du wirst mich spüren können. Du wirst merken, dass ich es bin. Und es ist ja auch erstaunlich, wie Gott sich zeigt. Gott hätte auch in dem Erdbeben sein können, klar. In dem Sturm erst recht. Gott kommt wie ein Sturmwind daher, hören wir immer wieder in der Bibel. Gott hätte auch in all diesen anderen Sachen sein können, erst recht im Feuer. Gott ist ein verzehrendes Feuer, lesen wir an anderer Stelle der Bibel. Aber Gott wählte für Elia ein Hauch. Ein Hauch. Das war es, was Elia in diesem Moment gebraucht hat. So hat Gott Elia erleben müssen, damit Elia wieder gesund werden kann in seiner Seele. Damit er wieder Mut haben kann für den nächsten Schritt. Du bist nicht allein. Das nächste, was ich bei Elia lerne, ist, der Herr ist Gott. Der Herr, und er hat einen Namen. Deshalb steht ja Herr auch groß geschrieben in Großbuchstaben. Denn überall in den Bibelübersetzungen, auch die wir in den Händen halten, wenn Herr drin steht, groß geschrieben, dann meint es Yahweh, den Name Gottes. Dieser Name, den Gott seinem Volk, uns allen offenbart hat, so heiße ich. Ich bin, der ich bin. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Yahweh, er ist Gott und kein anderer. Das ist eine Sache, die wir bei Elia lernen. Sein Name allein sagt das schon. Elia heißt, Yahweh ist mein Gott. Aber es ist eine Sache, ob man so heißt, ja, Namenschristen, und es ist eine andere Sache, ob man das auch tut, also mit Yahweh unterwegs sein. Und Yahweh wirklich dein Leben in der Hand hat und dich ansprechen darf, dir Aufgaben geben darf, dich gebrauchen darf, dich ermutigen darf, Schlaf, iss, trink. Der Herr, er ist Gott. Ich habe bewusst dieses Bild der Sternenhimmels gewählt mit dieser Stadt unten drunter. Denn manchmal sehen wir nicht bis zu den Sternen, manchmal sehen wir nur die Stadt. Und wir sehen nur diese Baalspriester, wir sehen nur dieses gottlose Volk oder wir sehen nur uns selber, weil wir irgendwo ganz allein auf dem Berg stehen. Aber es gibt noch diese Sterne da drüber. Deshalb Sternstunde. Ja, und wer hat die Sterne gemacht? Und wer hat das alles in der Hand und damit auch dich und mich? Der Herr, er ist Gott. Und eine letzte Lektion, die wir auch bei Elia lernen können: Gott hält sein Wort. Wir lesen kein einziges Mal in der Bibel, dass Gott nicht zu seinem Wort gestanden hätte und das nicht erfüllt hätte. Ja, ich weiß, jetzt kommen die Theologen, die genauer hingeguckt haben, die sagen, ja, aber einmal hat doch Gott was gesagt und hat es zurückgenommen. Ja, aber zu Recht, weil da Raum für Buße war. Ja, das war kein Gericht, das, wie soll man sagen, befohlen war und unbedingt kommen musste, sondern Gericht ist befohlen, aber es kann durch Umkehr, durch Buße abgewendet werden. Aber hier bei Elia, Gott spricht zu ihm und sagt, geh zu Ahab und sag ihm, geh zum Bach, bleib dort, geh zur Witwe und tu, geh auf den Berg Karmel und. Und Gott hat alles gehalten. Da war ein Bach, da waren die Raben, da war eine Witwe, da war Brot, da war Versorgung, da war Hilfe, da war Feuer, da war Gott. Gott hat das getan, was er versprochen hat. Und zwar immer. Und sogar da, wo Elia das nicht mehr spüren und denken und begreifen konnte, auch da war Gott immer noch. Und hat sein Wort gehalten, hat ihn nicht fallen gelassen, hat gesagt, Elia, das hat jetzt gepasst, war okay, ich habe mit dir jetzt genug Geschichte gemacht, jetzt musst du selber gucken. Nein, sondern Gott hält uns bis ans Lebensende. Immer. Immer. Gott hält sein Wort. Und damit hält er diese Welt in seiner Hand, er hält unsere Gemeinde in seiner Hand, er hält dich und mich in seiner Hand. Die Frage nur, die wir vom letzten Sonntag haben, von Daniel ist, sind wir Gott auch gehorsam? Ja, wenn wir das sind, dann ersparen wir uns vieles. Letzte Frage, deine Sternstunde. Ich weiß nicht, ob du über dein Leben eine Sternstunde schreiben kannst, wo du sagst, das war für mich ein Augenblick, der eine Bedeutung hat für mein gesamtes Leben, für die ganze Ewigkeit. Ich werde nämlich in Ewigkeit mit Gott sein und ich bin nicht allein. Und er hält sein Wort und er ist mein Gott. Ob du eine solche Sternstunde für dich schon kennst? Und wenn ja, dann freue ich mich, dann sollten wir das feiern. Und wenn nein, dann gibt es immer noch die Zeit dafür. Man kann immer noch Sternstunden haben, auch heute. Solange bis Gott sagt, jetzt ist genug mit dieser Welt, solange dürfen wir Menschen Sternstunden erleben mit ihm. Und das lernen wir von Elia. Das ist schon viele tausend Jahre her, der Elia. Aber es gilt auch noch heute für uns alle.